einfach Idiot. Ausweise hätte ich gerne mal gesehen. Mach!
Stella, bitte, wir sind doch Freunde.
Du hast sie aufgewischt!
So sind die Zeiten. Geh mit oder geh unter.
Hau ab, schnell, hier ist überall Gestapo.
Dann machen sie doch genau das, was du machen wolltest.
Stella, was geht?
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
Und Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu den Planet Film Planet Film Geek Reviews. Ich bin der Joe, das ging so gar nicht, dieses Intro. Der gelacht hat, ist der Ted, der
fand es lustig.
Und der Luke.
Hallo.
Fand sich lustig.
Nee.
Sorry. Nee, war es auch nicht.
Nee, ich hasse dich.
Wie geil das wäre, wenn das einfach so im Podcast so ein Geständnis wäre. So.
Nee.
Ich hab grad festgestellt.
Nee.
Logging off.
Weißt du was? I quit.
Ja. Packt erst aus, hier ist die Liste an Dingen, die ich an dir nicht leiden kann. Und tschüss. Und dann veröffentlichen wir den
Podcast. Und dann lädt man nochmal die Aufnahme hoch, damit dann auch noch schön ist, damit man das
schneiden kann. Genau. Aber trotzdem lacht er den Prozess noch durch.
Oh.
Ja.
Ja. Ja, genau so.
Ah, schön. So, wir haben endlich mal eine normale Menge an Filmen gesehen.
Yay!
Wobei die letzte Review-Episode war jetzt auch nicht überdimensioniert, aber immer noch viel. Bevor wir loslegen, muss ich zwei Sachen announcen. Oder zwei Sachen sagen. Einmal eine kurze Promotion in eigener Sache. Ich habe einen Film geschnitten, der demnächst im Fernsehen läuft.
Yay!
Den ihr euch angucken könnt.
What? Du. Tell us more.
I won't. Nein, doch.
I quit. I can't.
Yes. Also viel kann ich nicht sagen, aber RTL bringt eine neue Krimireihe an den Start. Die heißt Beringer und die Toten. Fernsehkrimis, wenn ihr Tatort und Co. mögt. Dann laufen da zwei Teile. Den zweiten Teil habe ich geschnitten. Der heißt Fuchsjagd und läuft am 5. März. 20:15 Uhr auf RTL und bestimmt im Anschluss direkt auf RTL Plus. Ich glaube, das ist der Deal. Ich habe es vergessen. Ich sollte das wissen. Ich weiß es nicht. Also erstmal 5. März 20:15 Uhr. Der erste Teil läuft davor. Da kann ich nicht viel zu sagen. Man kann unseren Teil angucken, ohne dass man den ersten gesehen hat.
Kann ich bestätigen.
Wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch auch den ersten an. Ich kann nur sagen, schaut euch unseren an. Das ist Werbung in eigener Sache. Das ist, was ich Ende letztes Jahr getrieben habe in Berlin und so. Und apropos Berlin, nächster Plug. Falls irgendjemand auf der Berlinale ist in den nächsten zwei Wochen, sagt Hallo. Ich werde in Berlin auf der Berlinale sein. Das ist nur, was ich sagen wollte. Ich bin schlecht in eigener Promotion, das stelle ich fest. Aber
vielleicht kannst du eine Autogrammstunde geben auf der Berlinale. Einfach so ein Klappstuhl und einen Klapptisch mitnehmen. Deinen Namen auf ein DIN A4-Blatt schreiben. Und
einfach ausnutzen, dass man die Akkreditierung hat und dann einfach am roten Teppich im Anzug sich hinstellen mit so einem Stapel Autogrammkarten und dann gucken, wie viele Leute man drauf reinfallen lassen kann, dass man irgendwer Wichtiges sein muss, nur weil man im Anzug auf dem roten Teppich mit einer Autogrammkarte steht.
Du könntest sogar die Competition hacken, indem du Leute bezahlst oder halt anstiftest, quasi zu dir zu kommen und Autogramme von dir zu wollen und dann vielleicht jemanden irgendwie dazu zu bewegen, so, ah, okay, wer ist das so? Vielleicht muss ich mir auch ein Autogramm holen.
Was garantiert damit funktionieren würde, du würdest eine Shit-Ton von Fotos von dir gemacht kriegen, weil die ganzen Paparazzi und Fotografen vor Ort sich denken, könnte jemand Wichtiges sein, sollte ich mitnehmen.
Und das ist das Einzige, was ich brauche an Info. Okay, maybe.
Und dann gucken, ob es jemand abkauft, das Foto. Aber ja.
Mhm. Das ist, was ich bestimmt machen werde,
während meiner Zeit da. Nicht. So, Beringer und die Toten, Fuchs sagt, 5. März, 20:15 Uhr, RTL.
Yes.
Berlinale, falls irgendjemand da ist. Aber wir sind ja nicht hier, um über mich zu reden, sondern ich über jemand anders, nämlich über Stella. Was war diese Überleitung? Oh Gott. Ich habe 4 Filme diese Woche gesehen und der erste, den mache ich allein, der heißt Stella, ein Leben unter der Regie, das ist ein deutscher Film, von Kilian Riedhoff. Habe ich irgendwas von dem gesehen? Habe ich nicht. Und es spielen mit Paula Bär, Janis Niewöhne, Katja Riemann, Lukas Miko und viele mehr. Und es ist ein Zweiter Weltkriegsfilm, wie es ein guter deutscher Film zu sein hat. Und zwar handelt es von Oh Wunder, Stella, die in Berlin, in Berlin der 30er aufwächst. Sie ist Jüdin, also Teil einer jüdischen Familie, lebt dort mit ihren Eltern, als die Nazis an die Macht kommen und die Eltern so. Es steht so die Frage im Raum, haut man ab? Manche Leute im Bekanntenkreis hauen ab, aber wie viele in der Zeit sagen die Eltern und sie auch so ein bisschen, ja, wird schon nicht so schlimm werden, muss man jetzt halt mal aushalten, bla. Und genau, sie ist Sängerin, träumt davon, von einer Sängerinnenkarriere in die USA zu gehen und so weiter zu touren. Und als der Krieg losgeht und so weiter, ist sie gezwungen, in den Untergrund zu gehen, fliegt irgendwann auf und dann, worum es in dem Film eigentlich geht, nachdem wir gefühlt eine Stunde brauchen, um dahin zu kommen, ist, dass sie, ja, das passiert jetzt, ja, natürlich passiert es auf einer wahren Geschichte. Es endet literally damit zu sagen, hier, das ist wirklich passiert. Genau, handelt, glaube ich, von einer echten Frau, die eben dann, um sich und ihre Eltern vom KZ, also die Idee, ne, also sich und ihre Eltern vom KZ zu retten, kollaboriert sie mit den Nazis als Spitzel, die dann in Berlin rumläuft, um Juden aufzugabeln. Punkt.
Alright.
Und dann, genau, geht es halt darum, inwiefern ist das Überlebensding oder Scheiße. Und Scheiße, Spoiler Alert. Na, dann landet sie auch vor Gericht danach und so weiter. Ja, als dann der Zweite Weltkrieg. Ich habe das nicht so gut zusammengefasst. Der Film ist ganz okay. Ich fand den Trailer ziemlich interessant, habe mir den deswegen angeschaut. Mag eigentlich auch die Leute dahinter. Wie gesagt, vom Regisseur habe ich jetzt noch nichts gesehen, soweit ich das sehen kann. Aber war interessiert vom Thema halt einfach. Weil es halt eine interessante moralische Grauzone, aber halt eine interessante moralische Frage stellt. So, ne? Also, was bringt jemanden dazu, Teil des faschistischen Machtapparats zu werden, so, ne? Um das eigene Überleben zu sichern und das Überleben der Familie und so weiter. Und das finde ich eine spannende moralische Frage. Und wenn der Film da hinkommt, das ist dann auch der stärkste Teil des Films, finde ich. Ich finde, er braucht wahnsinnig lang, um da hinzukommen. Und ich hatte so das Gefühl, da ist eigentlich ein Kern, nämlich genau diese Story, die der Film eigentlich erzählen will und die auch die interessante Geschichte ist. Aber der Film hat trotzdem irgendwie das Bedürfnis, so das halbe Leben noch mitzuerzählen, so blöd gesagt. Ne? Also wir verbringen wahnsinnig viel Zeit zum Anfang des Films damit, na, wie die Nazis an die Macht kommen, wie die das miterleben, wie sie versuchen, das zu verdrängen. Ne? Und dann, bis sie dann auffliegen und bis es zu diesem sehr abgefuckten moralischen Dilemma kommt, ist gefühlt der halbe Film rum. Und das fand ich sehr langatmig und vor allem ist es halt natürlich einfach voll von Sachen, die man schon gesehen hat. Es klingt jetzt blöd, das über einen Holocaust-Film zu sagen, aber es ist halt, der hat nichts Neues darüber zu sagen. So. Und das, wenn es dann um dieses Thema geht, um das eine Jüdin oder halt auch mehrere Jüdinnen und Juden, die mit den Nazis kollaborieren, um ihr eigenes Überleben zu sichern, das habe ich noch nicht so in Filmform thematisiert gesehen. Deswegen bin ich ja auch reingegangen, ne? Weil das fand ich einen spannenden neuen Ansatz. Und ich finde, ein deutscher Film, der sich mit der Nazi-Vergangenheit beschäftigt, sollte auch irgendwas Neues darüber zu sagen haben. So. Und bis wir da hinkommen, rattern wir so gefühlt das Best-of ab. Wir haben die ganzen Momente, die wir in 500 Filmen schon gesehen haben. Und dann geht der Film ja am Ende auch noch darüber hinaus, über die Zeit des Krieges, als hier der Prozess gemacht wird. Und dann geht es auch noch weiter, ne, wie sie dann im Nachkriegsdeutschland nämlich noch lebt, weil, Spoiler Alert, sie kommt ziemlich damit davon. So. Und das waren so eigentlich die interessanten Teile, die ich eigentlich sehen wollte. Und für die war dann gefühlt auch keine Zeit mehr, weil als hier dann der Prozess gemacht wird, hatte ich dann das Gefühl, ich sitze schon 2 Stunden hier im Kino und fuck, jetzt geht das auch noch los. Und ich dachte, oh Gott, geht der jetzt noch eine Stunde? Ich habe das Gefühl, ich sitze hier schon so ewig. Und Spoiler tut er dann nicht. Nee, das rattert er relativ schnell runter dann so. Ne? Dann ist es in ein paar Szenen erzählt, der Prozess und ihr Leben im Nachkriegsdeutschland und wie sie dann damit umgeht, ohne das jetzt spoilern zu wollen, wenn man die echte Geschichte nicht kennt. Und ich bin das Gefühl nicht losgeworden, dass das eigentlich der interessante Film gewesen wäre. Und den ganzen Kram, den wir am Anfang des Films erzählt haben, das ist nicht, worauf wir unseren Fokus hätten lenken müssen. Dadurch fühlt es sich wahnsinnig uneben an und ja, so ein bisschen verschenktes Potenzial, wie ich fand. Es ist kein kompletter Wash, Ich kann ihn lauwarm empfehlen, weil er ist sehr gut gemacht. Schauspieler sind alle fantastisch. Man merkt ihm, glaube ich, so ein bisschen mangelndes Budget an, weil wann immer wir im Berlin der 30er uns bewegen, dann sind wir immer am selben Ort in derselben Straße und man hat so das Gefühl, okay, ihr hattet die Kohle, um diesen einen Ort set zu dressen.
Ja.
Und mehr gab es halt nicht. Und er fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie Historienfilm, wo alle Kostüme so aussehen, als wären sie frisch geschneidert und gerade aus der Wäscherei. Und nichts hat irgendwie so die Dreckigkeit der tatsächlichen Zeit. Das stört mich meistens ein bisschen. Aber das jetzt nur mal so am Rande. Ja, es ist nicht furchtbar, aber er reiht sich halt einfach durch die, weil er sich nicht traut, sich in das tatsächliche Thema so richtig reinzulehnen. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte der Film sich halt, als wäre nicht der Mut da gewesen, wirklich was anders zu machen, als der typische deutsche Zweiter Weltkriegsfilm. Er reiht sich da einfach nahtlos ein in viele, viele, viele andere eher mittelmäßige Filme, die sich mit dieser Zeit beschäftigen. Und das ist so ein bisschen schade, weil es gäbe so viele interessante Geschichten zu erzählen und relevante und wichtige Geschichten zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir oft nicht mutig genug, uns so richtig in eine Haltung reinzulehnen. Ne? Also die Haltung ist meistens eher, die Zeit war scheiße. Aber ja, richtig, absolut. Aber ich glaube, da kann man auch noch mehr drüber erzählen. Mhm. Und ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film wahnsinnig mehr drüber zu erzählen hat. Und das ist so ein bisschen schade. Schaut ihn euch an, nicht furchtbar, aber ein bisschen verschenktes Potenzial.
Olfa hat 4 Töchter. Die beiden Jüngeren, Eya und Taisir, leben noch bei ihr. Die beiden Älteren, Rachma und Gofran, wurden vom Wolf verschlungen.
Ihr werdet jetzt die Schauspielerinnen kennenlernen, die eure beiden älteren Schwestern, Rachma und Gofran, spielen werden. Aber es wird auch eine Schauspielerin geben, die deine Rolle übernimmt, wenn es für dich zu aufwühlend wird.
Das ist es, was diesen Film so schmerzhaft macht. Es wird unsere Wunden wieder aufreißen.
Ich verstehe. Ihre Körper stellen für dich eine Gefahr dar.
Mein Körper gehört mir und sonst niemandem.
Woher kommt denn diese Haltung? Was redest du denn da?
Hätte ich gekonnt, dann wäre ich zu ihr, hätte sie gepackt und erwürgt. Dieser Film lässt es mich aussprechen.
Was ist denn so schlimm daran? Was war daran falsch?
Sag mal, was dazu. Jungen abgeknutscht.
Hast du in ihrem Alter nie geküsst?
Meine Liebe, ich hätte niemals mehr heiraten können, wenn der mich geküsst hätte.
Sie hat eben alles an uns weitergegeben, was ihr angetan wurde. Darum nennt sie es Fluch.
Wo ist deine Schwester?
Weiß ich nicht.
Es gibt unglaublich viele Sachen, die ich...
Dieser Film ist mein Versuch, die Geschichte von Olfas Töchtern zu erzählen.
Four Daughters oder im Original Les Filles d'Olfa ist ein Film von Kauter Ben-Hania und es ist ein Dokumentarfilm, der von der Geschichte von Olfa Hamrouni und ihren Tochtern Eya Chikawi und Taisir Chikawi handelt. Es tut mir leid, dass ich die Namen gebutschert habe, und den beiden älteren Schwestern der beiden genannten Töchter. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ich bin sehr blind in diesen Film reingegangen, also ich wusste quasi gar nicht, um was es geht, und es war ein Trip. Sagen wir mal, die zwei älteren Schwestern verschwinden. Die älteren Schwestern verschwinden.
Also sind zum Anfang des Films verschwunden und...
Sind sie, genau.
Ja.
Und werden von 2 Schauspielerinnen gespielt. Und auch Olfa, also die Mutter, wird in schwierigen Szenen immer mal wieder von einer Schauspielerin gespielt. Diese 3 sind Hen Sabri, die Olfa spielt, Nur Karoui, die die älteste Tochter spielt, und Ishraq Matar, die die zweitälteste Tochter spielt. Und dann gibt es noch Majid Mastura, der alle Männer spielt. Und der Film erzählt Olfas Geschichte und wie sie ihre Töchter bekommen hat und wie sie ihr Leben gelebt hat, ihre Töchter erzogen hat und wo vielleicht die Gründe sein könnten, warum die 2 Älteren weg sind. Und es ist ein ganz schön krasser Film. Also ich will nicht so deep irgendwie auf die einzelnen Stationen eingehen, aber der Film zeigt Gewalt der Mutter gegen ihre Kinder. Und zwar auf einer sehr allumfassenden Ebene. sowohl psychisch als auch physisch. Erzählt von furchtbaren, furchtbaren Vaterfiguren und ja, es ist einfach nur fucked up. Spielt übrigens, das hatte ich vergessen zu sagen, also was heißt spielt, diese real existierenden Personen leben in Tunesien und genau, leben in Tunesien, in Tunis. Glaube ich tatsächlich. Kann mich nicht.
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Aber ja, in Tunesien. Sure. Es ist ein ganzes Ding. Ich fange mit Ted an. Wie fandest du diesen Film?
Am Ende des Filmes war ich sprachlos. Mhm. Und an vielen Teilen während des Filmes. Also ich war gleichzeitig sprachlos und gleichzeitig extrem am Heulen. Also ein Film, der durch sein Conceit mich so schnell emotional gepackt hat. Mhm. Also es war überraschend, wie einfach dadurch, durch diese Entscheidung quasi diese Vergangenheit nachzuspielen mit den eigentlichen Personen, was ich bisher so nur in The Act of Killing gesehen habe, was halt so ein komplett anderer Kontext ist, mit dass man die Leute so ihre Vergangenheit vorspielen lässt. Und das dann quasi das Konzept auf sowas extrem Persönliches anzuwenden mit, wir lassen euch nochmal euer Leben nicht nur auserzählen, sondern halt, wir drehen einen Film und ihr seid die Schauspieler. Das hat mich sofort so erwischt. Ich habe das Gefühl, ich war permanent so entweder am Heulen oder kurz vorm Heulen. So die ganzen 2 Stunden oder wie auch immer lang der Film war. Mhm. Ja, also ich fand ihn Hammer. Er ist mein Lieblingsfilm des Jahres bisher. Es wird schwer sein, auf das Level zu kommen. Also es ist für mich ein Film, der sicher in meiner Top 10 landen wird, wenn nicht sogar Top 5, je nachdem, was halt noch kommt. Aber wir sind erst im Februar, also auf jeden Fall, der ist jetzt...
Wollte gerade sagen, mutige Aussage.
Nee, also bei manchen Filmen hat man das Gefühl, ich weiß, der wird auf jeden Fall sehr lange sehr weit oben bleiben. Ich kann den nicht nur wärmstens empfehlen, sondern ich meine, mit dem Kontext von, der Luke hat gerade erzählt, worum es hier geht und was hier angesprochen wird. Wenn Leute das nicht anschauen können, dann ist es total verständlich. Aber ich finde, das ist halt auch ein sehr, ja, halt auch ein wichtiger Film zum Gucken, finde ich. Auf eine gewisse Weise, deswegen, ja, ich bin komplett umgehauen. Ich kann den nur loben, loben, loben.
Joe, wie ging's dir denn mit diesem Film? Yo, genau so. Also ich fand den unglaublich krass. Also ich bin da rein, weil er für die Oscars nominiert war. Ich hatte den schon auf dem Schirm. Ich hab schon mitgekriegt, dass der rauskommt. Aber ich glaube, ich hätte den nicht geguckt, wäre er nicht für den Oscar nominiert worden. Das ist ja leider manchmal so. Und bin sehr froh, deswegen, das ist der Wert der Oscars, wenn Leute immer sagen, ah, die Oscars ist doch wertlos und so weiter. Nein, genau, gibt einem Film wie diesem eine Bühne, dass ein Vollidiot wie ich, der sich sonst wahrscheinlich nicht angeguckt hätte, dafür ins Kino geht und einen der besten Filme des Jahres einfach vor sich vorgesetzt kriegt. Nee, ich fand den super krass. Also es wird sehr schwer sein, jetzt drüber zu reden, ohne irgendwas zu spoilern, weil ich bin auch komplett blind da reingegangen. Ich hatte absolut keine Ahnung, worum es geht. Und das ist wirklich die beste Art, in diesen Film zu gehen.
Ja.
Die Herangehensweise hier ist krass, mächtig, radikal, gefährlich, wie ich finde. Also an mehreren Stellen habe ich mir gedacht, okay, ihr habt das hoffentlich sehr gut abgesprochen vorher und ihr seid euch alle bewusst, es gibt ein Safe Word und was weiß ich, ihr könnt jederzeit abbrechen und also genau, wir haben ja, also du hast den Vergleich zu Act of Killing angesprochen und Ted, das ist, ja, das ist der einzige Film, den ich kenne, der so vielleicht in die Richtung geht oder was Ähnliches versucht, nur halt da ist es natürlich mit Tätern und hier ist es mit Opfern. Und Tätern und Opfern, aber ja, halt vielmehr noch so sehr intimes, persönliches Familiendrama, was damit natürlich, wo das Potenzial besteht, sehr schnell retraumatisiert zu werden, was glaube ich schon auch passiert in diesem Film. Aber es macht es umso interessanter, weil es halt ein Vehikel gibt für diese Familie auf einer gewissen Abstraktionsebene über die eigenen Familiendynamiken und so weiter sich auszutauschen. Und das ist super, super spannend. Und ich finde, der Film ist wahnsinnig smart konstruiert. Weil wenn man jetzt wie ich komplett blind da drin sitzt, ändert sich das Bild, war bei mir so, also mein Bild darüber, worum es in diesem Film geht, hat sich kontinuierlich eigentlich alle 20 Minuten verändert.
Ja.
Und das war irre. Also ne, in den ersten 20, 30 Minuten denkst du, ah ja, okay, ich weiß, worum es hier geht und ich weiß auch, was das rauslaufen wird. Und dann irgendwann, oh nein. Und als es dann irgendwann rauskommt, was mit den 2 älteren Schwestern wirklich passiert ist, worum es in diesem Film wirklich geht, war das ein Schock. Gelinde gesagt. Und das war krass. Also von daher, von der Konstruktion einfach wahnsinnig smart. Und ich fand es eine sehr smarte Art, über im Zentrum steht häusliche Gewaltdynamiken und dadurch über generationenübergreifendes, weitergegebenes Trauma und Gewalt. Und wo das hinführen kann, ist am Ende, worum es um diesen Film geht. Und so habe ich das noch nie verarbeitet gesehen. Und dafür ist es super wertvoll. Hut ab an die Beteiligten, Hut ab an die zwei jüngeren Töchter, die, glaube ich, maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass das hier das Ergebnis hat, was es am Ende hat. Mhm. Einer der besten Filme des Jahres. Supermächtiges Ding. Schaut ihn euch an. Das ist, was ich dazu sagen kann, ohne dass ich irgendwas spoilere sonst.
Ja, ich will es auch nicht spoilern, aber ja, ich kann allem nur zustimmen, auch was jetzt der Joe noch hinzugefügt hat.
Du hast ja schon.
Ja, ich habe ja schon gesagt.
Du hast ja schon erzählt.
Aber es ist ein extrem mächtiger Film und es ist genau diese Sache, da blind reinzugehen. Und quasi im Prinzip, wir schauen so halb, hat man das Gefühl, schaut man der Filmemacherin zu und der Mütter und den Tochtern zu, wie sie selber so ein bisschen dem Film eine Richtung geben. Also wir starten ja mit dem Projekt und die machen das ja auch relativ chronologisch, wie sie über ihr Leben auserzählen wollen. Und man hat das Gefühl, man sieht zu, wie sich halt das Projekt da weiterentwickelt und dann halt auch die Regisseurin auf eine intuitive Weise schaut, wie sie das weiter strickt mit dieser Familie und vor allem diese Sachen, die halt auch, wo man das Gefühl hat, also, dass sie das auch aktiv verarbeiten, wie du gesagt hast. Sie haben so eine abstrakte Ebene bekommen, wo sie damit reden und dann hast du halt auch ein paar Szenen, wo auch offen gezeigt wird, wie die Töchter Sachen ansprechen, wo klar wird, dass sie die sich bisher noch nie getraut hatten, vor der Mutter zu sagen und erst so jetzt vor der Kamera zum ersten Mal preisgeben.
Weil da so eine schützende Barriere halbwegs dazu
steht. Genau, und es ist extrem mächtig. Extrem mächtig.
Luke, haben wir dich übersprungen eigentlich?
Ja.
Entschuldige.
Ich habe gerade versucht, in meinem Kopf
zu... Wie ging's denn dir damit?
Ich habe versucht, in meinem Kopf zu sortieren, womit ich anfangen will. also ich fand den auch echt krass. Ich bin auch völlig blind reingegangen. Wir haben den irgendwie... Also du hast uns den empfohlen und dann haben wir ihn abends mal angeguckt. Und holy shit. Ich bin sehr froh, dass ich vorher überhaupt nichts wusste zum Hintergrund. Ich wusste nicht mal, dass es ein Dokumentarfilm ist. Ich habe einfach angefangen, diesen Film zu gucken. Es ist wirklich erstaunlich, wie getrieben, ja, was Ted gesagt hat, hat mich jetzt gerade irgendwie voll aus dem Konzept gebracht, weil ich gerade immer noch innerlich drüber nachdenke, wie getrieben die Töchter davon sind, ihre Mutter zu konfrontieren in diesem Film und mehr und mehr. Also je weiter der Film voranschreitet, desto stärker wird irgendwie diese Konfrontation. Und ich finde das aus einer, ich meine, ich bin gerade dabei, eine Ausbildung zum Theaterpädagogen zu machen. Ich habe auch eine Kollegin, die Theatertherapeutin ist. Ich glaube, so diese Technik der Familienaufstellung, die ja eigentlich in der Familientherapie und in der systemischen Therapie häufig verwendet wird, ähnelt dem hier sehr, aber es ist natürlich ganz, also noch, das hier ist noch viel krasser, weil man in der Aufstellung noch ein bisschen mehr abstrahiert und hier wird auch abstrahiert, indem irgendwie Schauspieler dazukommen und indem, aber gleichzeitig gehen sie halt irgendwie an Orte, die genauso aussehen, also es ist viel mehr, also einfach noch ein erneutes Durchleben und das finde ich so krass und also, ja, ich habe ein paar Mal auch gedacht, das ist wirklich schmerzhaft jetzt, mir das anzuschauen und zu denken, die gehen da jetzt genau durch die gleiche Situation nochmal durch, die sie schon mal in ihrem Leben hatten, die sie so, ja, traumatisiert hat. Das ist ein heftiger Film. Ja, alles, was ich jetzt gerade irgendwie denke, ist mit Spoilern versehen, deswegen kann ich es nicht sagen. wenn der diesen Oscar nicht kriegt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe die anderen Entries nicht gesehen, aber The Act of Killing ist ein sehr angemessener Vergleich. Es ist auch eine Form des Dokumentarfilms, die Grenzen überschreitet und Wege geht, die ich in dieser Form auch vorher noch nicht gesehen habe. Gibt es irgendwas, was euch hervorsticht? So, hätte mich jetzt noch interessiert, bei den beiden Töchtern. Also irgendwas, ich hatte ein paar Mal dieses Gefühl von, gerade bei der älteren Tochter, dass sie auch so eine Entwicklung irgendwie durch den Film hindurch durchläuft. Also dass sie eigentlich als die Stille anfängt und dann am Ende eigentlich die Dominante im Raum ist. So, habt ihr irgendwie auch so ein Gefühl gehabt, dass da irgendwie so eine Entwicklung irgendwie vonstatten geht während des Films?
Ja, aber nichts, was ich also jetzt näher besprechen könnte, ohne den Film zu spoilern.
Ja, right, okay. Ja. Das macht Sinn. Ja, schwierig mit den Spoilern. Ja, hatte ich schon lange nicht mehr.
Also für mich ist es einfach eine stärkste Empfehlung. Also wie gesagt, ich habe euch auch schon mein Preface gegeben, wie ich den Film finde und wie sicher ich mir bin, dass ich ihn am Ende des Jahres unter meinen Top-Filmen ist, weil ich einfach extrem beeindruckt bin und auch extrem mitgenommen bin von diesem Film. Und ich wusste halt auch nichts drüber. Und für mich war der einzige Grund, wieso ich da reingegangen bin, ist, als ich eure Bewertungen gesehen habe. Und ich so, den kann ich mir nicht hingehen lassen. Und dann habe ich die ganze Zeit drauf geschaut, gefiebert, dass ich den irgendwie noch im Kino erwische. Und hab's dann noch geschafft und hab mich dann schön ausgeheult.
Diese Paradebeispiel für den Wert der Oscars. Die Oscars nominieren den. Joe denkt sich, ja fuck, jetzt muss ich den gucken. Finde ihn super geil. Sagt Luke und seiner Freundin, hier, guckt euch den an. Ted sieht zwei hohe Bewertungen auf Letterboxd. Denkt sich, ja fuck, jetzt muss ich den gucken. Ja. 3 mehr Tickets verkauft.
Yep,
durch die Oscar-Nominierung allein.
Alright. Genau so muss ich sagen.
Vollste Empfehlung. Guckt euch den an.
Ja.
Trenner.
Da ist eine Katze drin. Oh mein Gott, Sie sind die verdammte Ellie Conway.
Die Autorin der Argyle-Reihe, Ellie Conway.
Ich bin so ein großer Fan.
Oh ja, und was machen Sie?
Spionage.
Bekomme ich ein Autogramm?
Los geht's. Ich liebe dieses Buch.
Wer sind diese Menschen?
Echte Spione.
Warum interessieren die sich für mich?
Weil sie eine gottverdammte Wahrsagerin sind, Ellie. Was sie in ihrem neuen Buch geschrieben haben, ist eingetreten. Sie haben in ein Wespennest gestochen, von dem sie nicht mal was wussten.
Ich stecke in mächtigen Schwierigkeiten, Mom. Oh, jetzt experimentierst du also mit Drogen.
Von einem der besten Filme jetzt schon des Jahres zu einem der schlechtesten Filme jetzt schon des Jahres.
Oh Gott.
Ich habe allein gesehen Argyle, der neue Film von Matthew Vaughn, bekannt für 500 Millionen Kingsman-Filme, Kick-Ass, X-Men First Class und Co. Und es spielen mit Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Henry Cavill, Dua Lipa, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, John Cena, Sophia Boutella, Richard E. Grant, Stanley Morgan. Ich glaube, das waren jetzt so die bekanntesten. Aber krasser Cast auf jeden Fall. Und der handelt von einer Autorin, die Spionage, also quasi James-Bond-Bücher schreibt, gespielt von Bryce Dallas Howard, und die so dafür bekannt ist, dass ihre Spionageromane die Romane sind, die auch echte Spione lesen, weil sie so realitätsbezogen sind, weil sie so echt sind. Und eines Tages auf einer Zugreise sitzt plötzlich Sam Rockwell ihr gegenüber und gibt sich als tatsächlicher Spion zu erkennen, der ihr sagt, dass ihre Bücher so genau vorhergesagt haben oder so genau, also die böse Organisation in ihren Büchern, quasi das Spectre ihrer Romanreihe, so einer echten bösen Organisation entspricht, dass diese böse Organisation glaubt, dass sie irgendwelche Insider-Infos hat und sie jetzt umlegen will und dass er ihr helfen will, dass das nicht passiert. Und dann Hijinks ensue, die beiden prügeln und schießen sich durch ganz viel und 500 Millionen Twists after Twists, und generell springen wir immer mal oder vor allem halt am Anfang des Films und immer mal zwischendurch in ihr fiktionales Universum. Also wir beginnen den Film quasi damit in einer Szene, die sie gerade vorliest. Und in diesem fiktionalen Universum spielt Henry Cavill den Hauptcharakter ihrer Bücher. Und John Cena ist dabei, spielt seinen Partner und so weiter. Ja, und das Ganze ist halt einfach zu 100% derselbe Film, den Matthew Vaughn schon 500 Mal gemacht hat. Also es ist halt, soll ich das spoilern? Ja, whatever. Who cares? es ist halt wie ein Kingsman-Film, und dann ist in der Post-Credit-Scene, die ich nicht gecheckt habe, wird es auch irgendwie mit den Kingsman-Filmen in Verbindung gebracht. Aber ich habe nicht verstanden, ob das ein Witz ist oder ob, I don't know. It's weird. Da war ich aber auch schon einfach mentally komplett checked out. Ja, Matthew Vaughn macht denselben Scheiß nochmal, und ich hatte beim Anschauen dieses Films ganz, ganz stark den Gedanken, ey, Matthew Vaughn tritt einfach seit er die Kingsman-Filme macht, auf der Stelle. Der hat, seit er die Kingsman-Filme macht, nichts Originelles mehr gemacht. Und dieser Film ist so die schlimmste Verkörperung davon. Also es ging bei den Kingsman-Filmen ja schon stark bergab. Der erste ist ja noch ganz okay. Und dann der zweite war schon ziemlich furchtbar. Und der dritte auch. Und andere Filme hat er ja nicht gemacht in der Zeit. Und diese hier repräsentiert halt alles, was, finde ich, an den Kingsman-Filmen nicht funktioniert. Es sind super dünne Charaktere, unglaubwürdige Twists. Der Film schaut unglaublich fake aus, wie alle seine Filme, weil er sich halt sehr, also ich habe immer das Gefühl, dass er als Filmemacher am meisten daran interessiert ist, abgefahrene, visualisierte Action zu inszenieren, so. Und das ist cool, natürlich. Und beim ersten Mal, also beim ersten Kingsman-Film, hatte das noch einen gewissen Wow-Faktor. Den hat es aber, finde ich, schon lang verloren, vor allem, weil halt seine Art der Inszenierung halt sich, also extrem sich auf Visual Effects verlässt und seine Filme dadurch einen sehr Plastik-Look haben, wie ich finde. Also ich finde seine Filme unglaublich hässlich, leider. Auch wenn sie sehr bubblegummy, farbenfroh und so weiter sind. Aber ich finde, man sieht einfach allen seinen Filmen immer an, dass die Schauspieler zu größtenteils einfach vor einer grünen Wand stehen. Wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht mal im selben Raum, so blöd gesagt. Und das hält mich halt komplett davon ab, dann die Action-Sequenzen oder alle anderen Sequenzen auch in irgendeiner Weise ernst zu nehmen. Einen gewissen Realitätsfaktor brauche ich halt dafür. Und noch dazu finde ich die Story halt, also komplett an den Haaren herbei, also ja, versteht sich von selbst, komplett an den Haaren herbeigezogen, unglaubwürdig. Nach dem dritten oder vierten Twist, also ja, sieht man die Twists natürlich komplett kommen, weil es halt einfach keinen originären Gedanken im Kopf hat, dieser Film. Und irgendwann werden sie halt auch noch unglaubwürdig. Und das macht es nicht besser. Weil die Story so dünn ist, oder vor allem, weil die Charaktere so dünn ist, und weil gefühlt Matthew Vaughns ganzes Interesse sich auf die Actionsequenzen konzentriert, verfallen halt inzwischen seine Filme in so einen Modus. Und dieser hier halt am allerschlimmsten. Wir machen irgendwelche quirky Charakterinteraktionen und dann steuern wir auf eine Actionsequenz zu. Und die ist einfach komplett losgelöst von jeglicher Charakterisierung. Die existiert nur um visuell zu beeindrucken. Die ist, glaube ich, die Idee. Und das hat inzwischen so ein richtig alt gewordenes Muster, wie ich finde, dass, okay, unsere Charaktere kommen dahin, irgendein Popsong fängt an zu spielen und dann fängt die Kamera an, wild um CGI-Charaktere herumzutanzen, während sehr grafische Cartoon-Gewalt ausgeführt wird zu einem Lied, das irgendwie alles ironisch kommentiert. Und danach geht die Geschichte weiter. Und die Action ist halt komplett losgelöst von Charakter, von Emotionen, von Weiterbringen der Geschichte. Und das nervt, finde ich. Das gibt mir auch nichts. Also und weil die Action halt so hässlich aussieht noch dazu, also ne, wenn du jetzt so einen John Wick hast, wo halt einfach wahnsinnig beeindruckende Stunts und so weiter gemacht werden und das sich alles einen gewissen Realitätsbezug hat, weil halt tatsächlich echte Stuntleute was vor der Kamera machen, dann hat das noch so einen gewissen Wow-Faktor und der ist hier halt komplett verloren, weil es auch noch alles fake wirkt. Also ist alles nicht mehr vorhanden, was irgendwie eine Action-Sequenz für mich interessant machen könnte. Also da muss man dann, glaube ich, schon für, keine Ahnung, auf bunte Farben stehen und das ist es dann.
Das hört sich so an, als ob er dieses High von der Colin Firth-Kirchenszene die ganze Zeit dem hinterherjagt.
100%. Alle Leute haben diese Kirchenszene geliebt.
Das meine ich auch. Also für mich war sie.
Also hat er in jedem einzelnen Film, ja, dann hat er sie in jedem einzelnen Film nur kommentiert. Und seitdem, ne, also ich fand diese Kirchenszene damals auch super beeindruckend, aber so im Nachhinein hatte die halt auch so einen Beigeschmack und seine Filme haben, finde ich, immer so einen Beigeschmack, weil er halt einfach, Matthew Vaughn hat ein komisches Verhältnis zu Gewalt, wie ich finde, weil seine Filme immer voll von sehr leichtem Umgang mit nicht mehr Cartoon-Gewalt ist, sondern halt so, also ein Running Gag in diesem Film ist, dass Sam Rockwells Charakter Bryce Dallas Howard halt am Anfang sagt, ne, wo sie sich durch die erste Gegnerhorde ballern. Und sie natürlich halt einfach total verängstigt ist und halt, ne, weil sie halt von, sie ist halt eine Autorin und ne, ist halt, sie will damit alles nichts zu tun haben. Und dann versuchte sie da einzuführen und sagt halt so, hey, ich werde jetzt die Leute alle abknallen und du läufst bitte hinter mir her und jeden, den ich erschossen habe, dem zertrittst du bitte den Kopf. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass der nicht mehr auftritt. Und dann ist quasi der Gag so, dann zeigt er ihr, guck, das ist ganz einfach, sein menschlicher Kopf ist sehr leicht zu zertreten. Hier, du musst einfach nur diese Bewegung machen und turn und knack. Und das ist so der Gag, dass er ihr jetzt beibringt, wie man einen Kopf zertritt. Und das ist nicht lustig, ich finde es nicht lustig. Also ich finde, Matthew Vaughn hat oft, und die ganzen Filme sind voll davon, von so sehr harte Gewalt sehr lustig zu finden. Hm. Und ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwie ein Humor.
Da fehlt die Punchline.
Ja, genau. Was ist, der Witz ist die Gewalt. Ich weiß nicht, das ist nicht witzig. Also da fehlt mir irgendwas. Da fehlt mir die Intelligenz. Und natürlich läuft es dann am Ende drauf raus, dass das dann ganz am Ende des Films wiederkehrt. Aber das ist dann halt auch so dumm, dass es halt einfach das größte Augenrollen aller Zeiten bei mir ausgelöst hat. Also weil der Witz nicht lustig war, einfach nur so ein bisschen abstoßend, und seine Filme sind immer von so, dass die halt abstoßende Gewalt sehr lustig finden. Und das ist sehr unique er. Also andere Regisseure machen, also es gibt ja auch andere Regisseure, bei denen ich ähnliche Probleme habe, aber er ist sehr unique mit so einem ganz spezifischen Ton, den er damit hat, den ich sehr iffy finde immer. Oder der nicht mal iffy, ich finde den einfach nur abturnend. Mm. Also er ist nicht lustig, er ist nicht hübsch, die Story ist Bullshit, emotionale Grundlage hat er nicht, er schaut fake aus.
Yo, das Fake-Ausschauen, ich will das nur erwähnt haben, weil ich habe in den letzten Monaten, habe ich immer so Whiplash bekommen, wenn der Trailer anging, weil mein Hirn sich sofort darauf einstellt, das ist eine Magnum-Werbung.
Ja,
jetzt wird hier gleich, total. Gleich sehe ich ein Magnum-Eis, das Dua Lipa gleich reinbeißt. Und auf einmal ist es ein Filmtrailer. Und ich fall da wirklich, also es hat so die ersten 10 Male, wo ich den Trailer gesehen habe, ist es jedes Mal, hat mein Kopf, bin ich drauf reingefallen. Weil er einfach genauso aussaut.
Es ist lustig, dass du sagst, weil genau denselben Gedanken hatte ich die ersten 10 Mal oder so, wo dieser Trailer lief. Jedes Mal habe ich gedacht, das ist Magnum-Werbung, weil es genauso inszeniert ist wie Magnum-Werbung.
Ja, sehr treffend. Also ich habe nur 2 von den Kingsman-Filmen gesehen, aber es hat mir schon gereicht.
So, das ist das. Der wird mit Sicherheit auf der anderen Liste im Jahresrückblick landen, und damit spielen wir einen Trainer.
Jedes Jahr gilt für Barton Academy Schüler, Lehrer und Personal weg vom Campus und 2 Wochen Winterferien. Aber es gibt immer ein paar wenige Unglückliche, die nicht wissen, wohin über die Feiertage. Man nennt sie die Holdovers.
Mr. Hanel.
Hallo, Mary.
Ich höre, Sie sind dieses Jahr zum Babysitten verdonnert worden. Wie konnte das nur passieren?
Ihr wisst, dass er hier mal Schüler war, oder?
Ja, deswegen weiß er auch, wie er uns maximal quälen kann.
Honey. Ich dachte, alle Nazis verstecken sich in Argentinien.
Sie schweigen, Tully.
Sie haben sich gerade Nachsitzen eingehandelt, Sir.
Mit Ihnen hier zu sein ist schon ein einziges verdammtes Nachsitzen.
Elender Mistkerl, das heißt erst recht Nachsitzen.
Glauben Sie, dass ich Sie gern babysitte? Nein, ich habe gebetet, dass Ihre Mutter ans Telefon geht. Oder dass Ihr Vater kommt in einem Hubschrauber oder einer fliegenden Untertasse.
Mein Vater ist tot.
Sie sagen doch keinem Jungen, der über Weihnachten allein gelassen wird, dass niemand ihn haben will. Was stimmt nicht mit Ihnen?
Es ist niemand hier, okay? Sie gehen mir aus dem Weg und ich gehe Ihnen aus dem Weg.
Let me sleep in the
Die meisten Schüler können Sie nicht leiden, hassen Sie sogar. Die Lehrer auch. Das wissen Sie, oder?
Ich finde die Welt nur bitter und kompliziert für mich. Und offenbar geht es der Welt ebenso mit mir. Ich denke, das haben Sie und ich gemeinsam.
Ich glaube, ich habe noch nie ein richtiges Familienweihnachten gefeiert. Danke, Mary.
Gern geschehen.
Und somit kommen wir zum letzten Film der heutigen Aufnahme. Oh, und nur 4 Filme, krass. Ja. Und den haben Joe und ich angeschaut. Und zwar geht es um The Holdovers von Alexander Payne. Ein Weihnachtsfilm, der in Deutschland einen Monat zu spät rausgebracht wurde.
Yo.
Wieso Yo. Auch immer haben...
Es hat sich so komisch angefühlt, den Ende Januar anzugucken. Was ist denn los?
Ja, also ich weiß nicht, wer das entschieden hat, den einfach am 18. Januar rauszubringen. Ein Film, der so, so klar für die Weihnachtswoche ist. Also es ist so lächerlich.
Wild.
Ja, hier haben wir Paul Giamatti, Dominic Sessa, Divine, Joy Randolph. Das ist unser Main Trio. Und dann haben wir noch viele, viele mehr. Und in diesem Film begleiten wir diese 3 Charaktere. Paul Giamatti spielt einen Lehrer der antiken Geschichte, was anscheinend noch gibt, so sehr spezifisch an dem Internat. Dominic Sessa ist einer der Schüler, der zu dieser Schule geht, und Divine John Randolph ist die Küchenleitung, die in der Kantine das Essen vorbereitet für die ganze Schule. Und diese 3 Leute müssen die Weihnachtsferien, also die Winterferien miteinander verbringen, weil Dominic Sessas Eltern ihn nicht abholen, der dann gezwungen ist, dort zu bleiben, und dementsprechend dann auch ein Lehrer gezwungen ist, auch dort zu bleiben, um auf ihn aufzupassen, und dann halt nochmal jemand auch da sein muss, um die Leute zu ernähren. Und dann wir einfach diese 3 Charaktere quasi die 3 in diesen 2 Wochen begleiten. Und wie am Anfang eigentlich keiner so wirklich Bock auf irgendjemand anders hat. Und dann es aber zu einem ziemlich irgendwie heartfelt, sweet Movie wird am Ende, wo halt alle drei halt durch ihre Umstände und durch ihre Vergangenheiten und durch ihre Persönlichkeiten so weihnachtlich so auf ihre eigenen Weisen zueinander finden und es dann ein ganz schöner eigentlich Weihnachtsfilm wird, wo sie dann einfach so zueinander finden und dann wird es auch ganz herzlich. Als viel mehr will ich nicht auf den Plot nicht eingehen. Joe, wie fandest du diesen Film?
Jo, ziemlich gut. Ich mochte den ganz gerne. Alexander Paynes Filme, die paar, die ich gesehen habe, sind so Hit or Miss immer für mich. Also es ist immer so, es ist glaube ich so 50-50. Und der hier, da war ich ganz happy. Der ist eher auf der positiven Seite gelandet. Allen voran wegen Paul Giamatti, weil er einfach super ist in der Rolle, die auch einfach für, also es ist offensichtlich, dass sie für ihn geschrieben wurde. So, ne?
Ja.
Also das ist ihm auf den Leib geschneidert, dieser Charakter. Und er hat offensichtlich sehr viel Spaß, den mit Leben zu füllen. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das gesamte zentrale Trio hier ist super. Also auch hier Dominic Sessa ist eine tolle Neuentdeckung. Ist ja sein erster Film. Divine Joy Randolph ist auch fantastisch. Gewinnt zu Recht ganz viele Preise hierfür und wird auch einen Oscar dafür mit heimnehmen. Ja, es ist in erster Linie, wie du ja gesagt hast, ein Weihnachtsfilm. Wovon ich, also was ich schon wusste, aber wo ich war trotzdem überrascht, wie sehr es ein Weihnachtsfilm ist.
Ja, ja.
Und ist tatsächlich damit, glaube ich, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme, wenn man das so nennen kann, weil ich ja bekanntermaßen eher so der Grinch hier im Podcast bin, der jetzt mit Weihnachtsfilmen nicht wahnsinnig viel anfangen kann. Und weil der hier über große Teile so ein bisschen anti-weihnachtlich ist, konnte ich dem deutlich mehr abgewinnen. Aber natürlich geht es am Ende schon um so ein bisschen Weihnachtsgefühl, ne, um dieses Zusammenfinden dieser Charaktere, dieses Zusammenfinden dieser zusammengewürfelten Familie, die dann die emotional bonden muss, um dieses Weihnachtsfest miteinander zu verbringen, das sie zwangsweise miteinander verbringen müssen. Und ja, so ganz konnte ich am Ende nicht mitgehen in die Wholesomeness. Da wurde es mir dann doch ein bisschen kitschig. Aber bis dahin war es einfach ein unterhaltsamer Snack von, es ist gar nicht mal so ein Snack, er ist über 2 Stunden lang, aber es hat sich nicht so lang angefühlt. Also es war ein unterhaltsamer Snack von einem Film, nicht wahnsinnig tiefgründig, jetzt über das typische Weihnachts, wir finden alle zusammen und wir sind alle auch nur Menschen, wenn wir uns näher kennenlernen, bla hinaus. Aber eine schöne, wholesome Variante davon. Wie ging es denn dir?
Sehr ähnlich. Ich fand ihn sehr gut. Ich war auch überrascht, also in beide Richtungen. Ich wusste, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Ich war überrascht, wie sehr es ein Weihnachtsfilm war. Ich war überrascht, wie sehr es so ein Anti-Weihnachtsfilm war, bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, deswegen funktioniert er auch so gut. Ich muss auch sagen, das ist einer meiner Lieblings-Jetzt-Quote-und-Quote-Weihnachtsfilme. Aber ich glaube, er funktioniert so gut, weil er zum größten Teil sehr understated ist. Und vor allem, weil der Kitsch wirklich, wie du gesagt hast, auch erst zum Ende so wirklich reingeht. Und dann wird's, also dazwischen hatte ich immer noch das Gefühl, und allen voran liegt es daran, wie die Charaktere geschrieben und gespielt sind, ist, dass es halt einfach so wirklich, wirkliche dreidimensionale Personen sind, mit denen wir hier zu tun haben. Und deswegen nimmt es viel von so dem potenziellen Kitsch weg, weil es sich einfach sehr real anfühlt für mich. Weil es halt auch sehr grounded ist. Also es versucht nicht, also der Film ist lustig, aber es ist keine Komödie. Der Film ist an Stellen sehr traurig, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein hartes Drama. Es hat halt so einen Fuß in beiden Richtungen, in beiden Gebieten, aber allen voran versucht er sehr, sehr nah an diesen Personen zu sein und dass man sie halt auch wirklich kennenlernt, diese drei, und wie sie einfach ticken und wieso sie so sind, wie sie sind. Und das ist dann nochmal ein bisschen übergestellt über dieser weihnachtlichen Message von, dass sie zueinander finden. Für mich war es dann eher so, wir lernen sie kennen und wir lernen sie kennen auf eine Weise, wie es halt dann immer kommt, wie sie halt immer so Bits and Pieces von sich preisgeben, wenn sie müssen. Und dann auf einmal hast du dann Kontext dazu, wieso er die Person ist, die er ist. Bei den drei Leuten und auch allen voran bei Paul Giamatti, bei dem Charakter, weil der noch am meisten gezeichnet ist. Und deswegen hat es für mich super gut funktioniert. Am Ende geht da so in eine sehr, gibt es halt einen sehr emotionalen Akt, der gemacht wird, und der ist dann sehr kitschig, weil es dann auch sehr drauf gespielt wird. Aber ich bin dann da mitgegangen, weil mir jetzt dann doch sehr gefallen, weil ich halt bei diesen, weil ich bin dann doch ein bisschen kitschiger als du auf dieser Schiene. Da hoppe ich schon mal drauf, wenn es gut gemacht ist. Und deswegen, ja, Paul Giamattis Performance war super. Er, wie du gesagt hast, perfekt auf ihn zugeschnitten. Wenn es nicht so ein, ich meine, ich bin froh, dass er nominiert ist. Ich glaube, diese Performance ist so eigen in so einem kleinen Film, dass er, ich glaube, in keinem Jahr gewinnen würde, weil der einfach nicht so, mir fehlt da irgendwie so die Narrative. Für mich, von der Qualität her, würde ich es schon sehen. Ich glaube, von den Performances, die ich gesehen habe, und halt auch allen voran, weil es halt Paul Giamatti ist, also jemand mit einer langen Historie an exzellentem Schauspiel, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird immer so irgendwie eine Rolle geben, die halt größer ist. Und halt dieses Jahr ist es fucking Oppenheimer. Und ich glaube, viele andere Jahre hätten auch andere größere Rollen gegeben, die ja größere Chancen haben. Aber ja, anyway, da will ich mich jetzt auch nicht drauf
verlassen. Dafür hat er aber bisher ganz viel gewonnen.
Damals. Ja, hat er? Also wie gesagt, das habe ich alles, das kriege ich alles nicht mit.
Ich würde dir total zustimmen, wenn ich die Statistik dagegen stimmen würde. Und das finde ich faszinierend dieses Jahr. Also es ist nicht so ein Slam Dunk für Oppenheimer, wie man denkt.
Ah, okay, weil das, ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich kenne die ganzen News nicht. Ich habe einfach erwartet, okay, das wird einfach nur alles Killian kriegen. Aber interessant, dass da auch Giamatti. Freut mich auf jeden Fall. Also ich finde ihn super in diesem Film. Und ich glaube, hätte ich ihn einen Monat früher gesehen, kurz vor Weihnachten, hätte ich den so gefeiert. Das wäre einfach nur so, dude, wow,
yeah.
Perfect Christmas Movie, aber so, keine Ahnung. Also man geht auf den Februar zu und dann schaut man sich einen Weihnachtsfilm an und so, ah, okay.
Ja, es ist It's skurril. Heartfelt,
nice. Aber ja. Ich fand ihn super. Ich hatte so, so sehr, sehr großen Spaß mit ihm. Ich kann ihn wärmstens empfehlen, falls man den noch irgendwo erwischt. Und falls ihr jetzt doch keinen Bock habt, dann freut euch, den im Dezember anzuschauen.
Also wenn man ihn jetzt nicht im Kino schaut, dann kann man auch wahrscheinlich einfach bis Weihnachten warten und dann macht er mehr Sinn.
Macht er mehr Sinn und dann werdet ihr sehen, es ist ein sehr, sehr guter Film.
Bis dahin hat er dann auch 2 Oscars.
Wink, wink.
Einen kriegt er auf jeden. Einer ist ein Slam Dunk. Der war in Joy Randolph wird gewinnen. Oh, ja. Das Rennen ist rum.
Das stimmt.
Paul Giamatti ist noch nicht rum, aber.
Das wäre ein Upset. Das wäre so interessant, wenn er ihn gewinnen würde. Da würde ich feiern. Ich würde es bei beiden feiern. Also
Beide verdient. Ja. Ich finde es ja eher schwierig. Ich finde es ja eher problematisch, dass es nicht so klar ist, weil das macht die Prediction extrem schwierig, wie ich finde.
Es ist interessant, dass du gesagt hast, weil ich bin einfach 100% davon ausgegangen, Killian wird es kriegen, aber ja, mal gucken.
Alles spricht für ihn, aber halt einfach die Art und Weise, wie Paul Giamatti bisher durch die Award-Season gesegelt ist.
Okay. Alrighty.
Mehr gibt es dann in unserem Oscar-Special. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich glaube, so viel kann man sagen.
Absolut. Absolut. Eine sehr starke Empfehlung. Diese Woche wenig gesehen, aber beide Filme sehr, sehr warme Empfehlungen.
Die 2 Oscar-nominierten Filme diese Woche sind klare Top-notch. Empfehlungen.
Auf jeden Fall.
Ja. Alright. Das waren die 4 Filme, die wir diese Woche geschaut haben. Wenn ihr einen davon gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr den fandet auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder zu weiteren Reviews. Ich werde nicht dabei sein. Ich werde irgendeinen Gruß von der Berlinale schicken. Mal gucken, ob ich Filme sehe. Ich habe mir fest vorgenommen, ich sehe mehr Filme als in Cannes vorletztes Jahr. Mal schauen, ob es was wird. Wenn ja, werde ich davon berichten. Ansonsten hören wir uns dann. Ich bin wieder in 4 Wochen dabei und in der Zwischenzeit bei was auch immer rauskommt. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.